Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wenn Sie einen Blick auf den Predigtzettel schon geworfen haben, dann werden Sie sich vielleicht gefragt haben, wie kommt es denn nun zu diesem Text heute am dritten Advent? Das ist doch eine sehr seltsame Geschichte. Und in der Tat, das ist sie. Allerdings bin ich von mehreren Geschwistern aus der Gemeinde angesprochen worden, so im letzten halben Jahr, immer wieder nach Fragen nach dieser Geschichte. Und zwei Geschwister sind auch gekommen und gesagt, kannst du nicht darüber mal eine Predigt halten? Und da nun jedes Wort der Bibel Gottes Wort enthält, Theologie enthält, Botschaft für unser Leben, habe ich mich gerne dem gestellt. Und weil ja Advent so ein bisschen engelschwanger ist, wir haben ja eben auch so einen Engelstext gelesen, auch wenn es jetzt hier um ganz furchtbare Engel geht, gefallene Engel halt, habe ich heute diesen Text mitgebracht, also eine Auftragsarbeit auf Bitten aus der Gemeinde. Und wir wollen hören auf diesen seltsamen Text, auf diese seltsame Geschichte aus dem Beginn der Bibel, aus der Urgeschichte, 1. Mose 6, die Verse 1 bis 4. Als aber die Menschen sich zu mehren begannen auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren, und nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht immer da im Menschen walten, denn auch der Mensch ist Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit geben 120 Jahre. Zu der Zeit und auch später noch, als die Göttersöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen der Erden. Das sind die Helden der Vorzeit, die Hochberühmten. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, du gibst uns jetzt und schenkst uns jetzt diesen fremden Text aus deinem Wort. Und du willst aus diesem Wort zu uns sprechen in unser Leben hinein. Dass das gelingt, dass wir deine Stimme vernehmen aus dieser Predigt, dazu brauchen wir dein Geleit und deine Führung. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten, Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Ich habe diese Geschichte, diesen Predigttext, diese Predigt überschrieben, eine seltsame Geschichte erklärt die Bibel. Eine seltsame Geschichte erklärt die Bibel. Erstens, drei Punkte wie immer, erstens die Unerforschlichkeit der Bibel, zweitens die Andersartigkeit der Bibel und drittens die Zuverlässigkeit der Bibel. Das Erste, die Unerforschlichkeit der Bibel. Dass die Geschwister in den letzten 6 Monaten an mich herangetreten sind, das freut mich, dass sie mir theologisch etwas zutrauen, dass ich ihnen etwas erklären kann und könnte. Das will ich jetzt auch gleich versuchen. Allerdings muss ich das eine direkt vorweg sagen. Ganz vieles kann ich Ihnen zu dieser Geschichte nicht sagen. Das ist ein Stück weit Unerforschlichkeit. Da werden uns Dinge erzählt von der Bibel, die unseren Horizont übersteigen. Hier wird von Bereichen gesprochen, von Ebenen, von Dimensionen, die wir nicht kennen und von denen wir ganz wenig Kunde bekommen. Ich möchte das einmal vergleichen, wenn Sie im Regenwald in Brasilien unterwegs wären und Sie würden dort auf ein bisher unerreichtes Indianervolk treffen, wenn es die noch geben würde, aber die wüssten nichts von Elektrizität, von Strom, von all den Dingen. Und Sie würden diesen Menschen, so sich mit denen verständlich machen könnten, vom Internet erzählen. Die könnten das wahrnehmen, aber was das wirklich auf sich hat, könnten die überhaupt gar nicht verstehen. Und so ist das ein Stück weit hier. Hier ist eine Dimension, von der wir gar keine Ahnung haben, weil wir bisher keine Berührung mit denen direkt hatten. Hier ist die Rede von dem, was im Umfeld Gottes passiert, was aber schon in diese Welt hinein auch gewirkt hat, allerdings zu einer ganz besonderen Zeit auf dieser Erde. Das ist die Bibel ganz genau bis zum 11. Kapitel im 1. Buch Mose, sprechen wir von der Urgeschichte. Da sind Zeitabläufe, Da sind Dinge auch noch anders, als sie später sind. Also vor der Sintflut, nach der Sintflut, da ist eine tiefe, tiefe Zäsur in der Menschheitsgeschichte. Und hier sehen wir etwas, was ein ganz für uns Fremdes, Unerforschliches ist, nämlich dass Wesen aus dem Bereich Gottes in besonderer Weise in diese Welt gekommen sind. Hier ist von den Gottessöhnen die Rede. Die Gottessöhne, das darf man jetzt nicht als Sohn Gottes verstehen, sondern im arabischen, im semitischen Kontext bezeichnet man schon auch einen Freund als Sohn, jemand, der in seinem Umfeld lebt. Also wir sehen das auch in der Bibel etwa, wenn Paulus Timotheus oder Titus, die seine Schüler sind, als seine Söhne anspricht. Mein geliebter Sohn, so spricht er sie in der Bibel an. Und so sind das hier auch nicht irgendwelche Geschwister von Jesus, wie man meinen könnte, wenn man da nur oberflächlich drüber liest, sondern es sind Engel gemeint. Die Gottessöhne sind Engel, die in seiner Umgebung leben. Und da muss man wissen, dass in dieser Dimension nicht nur Engel sind, die wirklich Gott dienen und treue Werkzeuge sind, sondern es gibt eben auch gefallene Engel. Die Bibel spricht immer wieder davon, können Sie nachlesen, im Petrusbrief, 2. Petrusbrief, dass die Engel, die gesündigt haben, in den Ketten der Hölle geworfen werden und dort gefangen gehalten werden. Das ist für uns unausforschlich. Fragen Sie mich nicht, wie ein Engel, der gefallen ist, in eine Kette gebunden wird. Das kann ich Ihnen nicht erklären, ich kann es Ihnen nur so bezeugen. Aber von diesen Engeln ist hier die Rede, die gefallen sind. Und in den Vorzeiten ist es so gewesen, dass diese Engel Zugang hatten in diese Welt, dass sie sogar in die geschlechtliche Vereinigung mit den Menschenkindern, also mit den schönen Töchtern dieser Welt kamen. Etwas, was ganz furchtbar und schlimm ist, was dem Engelwesen nämlich widerspricht. Jesus sagt einmal, dass die Engel nicht heiraten. Aber es sind eben die gefallenen Engel, von denen hier die Rede ist, die sich über Gottes gute Schöpfungsordnung auch hinwegsetzen. Das tut nicht nur der Mensch, sondern das tun auch die Engel. Und die sind gefallen. Diese Unerforschlichkeit dieser Dimension, die werden Sie in der Bibel immer wieder erleben. Ich lese momentan das Danielbuch, das ist meine Bibellese. Daniel 10 ist eine wahnsinnige Geschichte, wo der Prophet Daniel betet um Hilfe, er ist am Fasten. Und es dauert 21 Tage und auf einmal steht ein gewaltiger Engel vor ihm. Und dieser Engel sagt ihm dann, dein Gebet ist sofort erhört worden und ich habe mich sofort auf den Weg zu dir gemacht. Aber, sagt er, der gefallene Engelfürst stand mir im Weg und ich musste mit ihm kämpfen. Dieser Kampf hat 21 Tage gedauert. Und da musste der Erzengel Michael kommen, den Kampf übernehmen, damit ich jetzt zu dir kommen kann. Und dann erzählt er auch, als er fertig ist, jetzt gehe ich wieder zurück und kämpfe dort weiter. Also das ist ein Kampf, der dort stattfindet. Diese für uns verborgene Dimension. Und ich habe das hier eben, wie ich das jeden Sonntag tue beim Glaubensbekenntnis, dass ich sage, wir bekennen seinen Glauben vor der sichtbaren, vor der unsichtbaren Welt. Also wir haben hier die sichtbare Welt, dass wir sie anfassen können, schmecken können, vermessen können, bezahlen können, nicht? Aber um uns rum, da ist noch ein ganz anderes kosmisches Geschehen. Ich sage das immer wieder, wenn wir einen Blick hätten, nur für eine Minute, was hier um diese Kirche jetzt passiert, wie die Engel des Herrn, die um uns herum sind, mit den Dämonen des gefallenen Herrschers dieser Welt, des Teufels, letztlich kämpfen. Das ist ein Wahnsinn. Das ist eine Dimension, da ist alles lächerlich, was wir hier haben. Nur leider, ich kann Ihnen das letztlich nicht näher erklären. Ich kann Ihnen das nur so bezeugen, wie die Bibel das hier erzählt, dass eben diese gefallenen Engel eben auch zu einem gewissen Zeitpunkt so tiefen Zugang hatten, dass sie selbst zu geschlechtlichen Vereinigungen mit den Töchtern der Menschen kamen. Und aus dieser Vereinigung sind Menschen erwachsen, die sogenannten, heißt es hier, Helden der Vorzeit. Das ist eine ganz interessante Sache hier in der Bibel, denn davon, wenn man Anthropologen fragt, berichten ganz viele Kulturen über die gesamte Welt hinaus, dass es Helden der Vorzeit gab. Ganz große, starke, gewaltige Geschlechter halt, nicht? Die anders waren als die anderen Menschen. Und hier sind tatsächlich Menschen gezeugt worden, die waren anders. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch über die Inuits gelesen, also die Eskimos. Selbst die wussten in ihrer Kultur davon zu berichten, halt, dass ganz tief im Landesinnere, in Grönland halt nicht, diese gewaltigen Riesen leben. Wir können das nur anerkennen, nur wahrnehmen, aber wir können es letztlich nicht erklären. Das ist ein Stück weit Unerforschlichkeit. Die Bibel geht in ihrem Wissen, in ihrer Erkenntnis weit über die Dinge hinaus, die wir wahrnehmen können. Erweitert unsere Grenzen. Und ich bin immer total entsetzt, wenn Theologen hingehen, Pfarrer hingehen und versuchen, diese tiefere Erkenntnis, diese tiefere Weisheit und Wahrheit der Bibel mit irgendwelchen naturwissenschaftlichen Gegebenheiten zu erklären. Irgendwie das in so einen Bereich der mythischen Dinge hineinzubringen, weil man da vielleicht mal einen Menschen gesehen hat, der ein bisschen größer war, und dann erklärte man den irgendwie zu so einem Helden der Vorzeit. Oder das Schilfmeerwunder halt, nicht, als das Volk Israel durchgeführt wird, wird erklärt, wie Gott vermeintlich dann, oder wie Ebbe und Flut gewirkt hätten, nicht, einmal war das Wasser weg und dann kommt das wieder durch irgendwelche Zufälligkeiten halt. Oder wie das gewesen ist bei dem Manna, das seien irgendwelche Sekrete von irgendwelchen Schildläusen gewesen. Da schlage ich die Hände vom Kopf zusammen. Also an einen Gott, der warten muss, wann Ebbe und Flut kommt, an einen Gott, der ein paar Insekten braucht, um seinem Volk zu helfen, da will ich nicht dran glauben. Also den brauche ich nicht. Und den werde ich auch nie verkündigen. Von dem ist aber auch nicht in der Bibel der Rede. Der Gott, an den ich glaube, ist der unerforschliche Herr dieser Welt. Der mit einem Wort, mit einem einzigen Wort, dieses ganze Universum geschaffen hat, nicht? Das ist mein Herr und Gott. An den darf ich glauben. Die Bibel sagt das auch immer wieder. Das kriegt ihr nicht unter die Räder, wovon hier die Offenbarung ist, nicht? 1. Korinther 13 heißt es, wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nicht? Es wird eine Zeit kommen in der Ewigkeit, wo wir den Heiland erkennen werden und wo wir auch das ganze Leben und diesen ganzen Kosmos erkennen. Das, was wir jetzt machen, das ist ein bisschen rumpuzzeln, wo wir bei einem Puzzle, wo es vielleicht 1000 Teile gibt, 4 Stück haben. Da verstehen wir nichts, das ist so. Und das ist menschliche Hybris, das ist Überheblichkeit, wenn wir glauben. Und wenn wir dann auch noch diesen Gott, an den wir glauben, hereinpressen wollen in diese 4 Puzzlestücke, die wir haben, halt nicht, das ist erbärmlich, nicht? Das ist erbärmlich. Wir müssen wirklich das anerkennen, halt, dass Gott unerforschlich ist. Auch als Gott seinen Namen offenbart, nicht? Das ist auch so ein Hinweis, nicht? Als Mose fragt, wer bist du denn? Was soll ich denn den Israeliten sagen, wer du bist? Nicht? Er sagt, ich bin Jahwe. Nicht? Und das heißt übersetzt, ich werde sein, der ich sein werde. Ich werde mich als der erweisen, der ich schon längst bin. Das ist nicht zu übersetzen, dieses Wort. Die schlauesten Theologen, die wissen nicht genau, wie es ist. Ich werde sein, der ich sein werde, nicht? Aber so ist Gott unerforschlich. Da ist schon sein Name Programm. Und die Jünger, die mit Jesus gehen, das ist ja genauso. Jesus ist ja der wahre Gott, nicht? Bei der Sturmstillung, wie Jesus ein Wort spricht, nicht? Markus 4, und der Sturm ist still. Da sagen sie nur, wer ist dieser? Wer ist dieser? Unerforschlich. Die gehen schon 2,5 Jahre mit Jesus durch die Gegend, halt, haben vieles mitgekriegt, aber mit einem Mal stellen sie wieder fest, sie haben gar keine Ahnung. Die kennen den gar nicht. Unerforschlich. Der ist unerforschlich. Ich weiß noch, wie ich mit unserem Pastor Huntemann, den wir Anfang des Jahres beerdigt haben, zusammengesessen haben. Ich war ja nun Doktor der Theologie und Doktor der Philosophie und habilitiert, und der hatte nur wirklich was am Kasten gehabt. Das sage ich auch immer wieder. Der hat schon eine Liga über mir gespielt, theologisch halt, nicht? Und dann haben wir zusammengesessen, weiß ich noch, beim Mittagessen, da haben wir uns unterhalten über das Tohuwabohu. Also die Erde war Irrsal und Wirrsal, Irrsal und Wirrsal. Da haben wir über das gesprochen, wie das war, nicht? Ganz interessantes Thema, was man da reinkommt. Unerforschlich, aber ganz interessant, sich mit zu beschäftigen. Und hat dann noch gesagt, ja, wir sind als Theologen nur wie solche, die mit einer kleinen Taschenlampe am Mount Everest stehen und es ist stockdunkle Nacht. Und wir leuchten so einen kleinen Stein an und meinen, wir hätten die 8800 Meter verstanden. In Wirklichkeit ist das Richtige noch dunkel, wir sehen nur einen ganz kleinen Ausblick. Das ist Unerforschlichkeit der Bibel halt, nicht? Und das Wichtige ist, darauf kommt es an, dass wir das nicht fassen können, aber dass wir es glauben, das ist entscheidend. Wir können die Weisheit der Bibel nicht fassen, das sage ich auch mit meinem begrenzten theologischen Wissen, das habe ich aber erkannt. Wir können die Tiefe der Weisheit der Bibel nicht fassen, wir können sie nur glauben. Wie die kleinen Kinder, die verstehen auch keine Zusammenhänge der Welt, aber vertrauen ihren Eltern. Und so dürfen wir Gott gegenüber sein, den wir nicht erforschen können, der unerforschlich ist wie sein Wort, dass wir nicht erfassen können, aber ihm vertrauen dürfen. Das ist das Erste, die Unerforschlichkeit der Bibel. Das Zweite, was mir dieser Text sagt, ist die Andersartigkeit der Bibel. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich Leuten begegne und über Jesus spreche. Wir haben gestern ja auch eine evangelistische Aktion gemacht, da ist mir das auch einmal begegnet in einem Gespräch, und mir die Leute sagen, ja, ich habe die Bibel auch schon gelesen, ich kenne mich aus, ich bin da zu Hause. Da bin ich sehr überrascht und ich weiß dann immer, dass derjenige letztlich gelogen hat, nicht? Also ich gehe jetzt über 30 Jahren mit der Bibel und beschäftige mich hauptberuflich damit, aber eins kann ich Ihnen sagen, das haut mir immer wieder die Beine weg, wenn ich die Andersartigkeit, nicht, der Bibel erkenne. die ist ganz anders, als ich es mir auch vorstelle. Ich habe auch so meine Gottesvorstellung, ich habe auch so meine Dinge, die ich vermeintlich verstanden habe. Aber ich darf mich immer wieder von der Andersartigkeit des heiligen und lebendigen Wortes überraschen lassen. Sie ist ganz anders, weil die Bibel ganz andere Ebenen der Erkenntnis hat. Und so ist auch dieser Text hier. Der ist ganz anders, als man das erwartet, nicht? Und wenn man gerade anfängt mit dem Bibellesen, nicht, wenn man sich hinstellt, da wird man immer wieder auf Texte stoßen, halt nicht, die einem zeigen, wie anders die Bibel ist als das, was wir denken. Nochmal, es gibt Dimensionen, die sind unserem Auge verborgen. Bei Gott ticken die Uhren im wahrsten Sinne des Wortes anders als in unserem Leben. Die ticken wirklich anders. Bei Gott gibt es keine Zeit, das ist der Ewige. Nicht? Wir denken immer in zeitlichen Kategorien. Wir sind ja auch in der Adventszeit, nicht so eine Vorbereitungszeit. Und Sie alle, denke ich, haben so ein zeitliches Raster, nicht nur für den heutigen Tag, sondern auch vor allen Dingen für die Festtage, die kommen, was am 24., am 25., am 26., da takt man schön durch. Bei Gott gibt es das nicht. Und manchmal erleben wir diese Andersartigkeit auch in der Bibel. Eine tolle Geschichte in Josua 10 halt, nicht? Da kämpfen die Israeliten gegen die 5 Könige der Amoriter. Die greifen die an und die haben die so ein Stück weit im Griff, aber jetzt droht es dunkel zu werden und die Schlacht wäre dann zu Ende. Und dann macht Gott ein Wunder. Dann sagt Gott zur Sonne, Sonne, steh still zu Gibeah. Und für 24 Stunden bewegt sich die Sonne nicht und der Mond nicht. Bleibt alles so, wie es ist. Und dann können die Israeliten weiterkämpfen und machen diese Amoriter platt. Hat Gott getan, um seinem Volk zu helfen. Sonne steht still zu Gibeah und dann geht es wieder weiter. Das ist ganz anders, als wir uns das vorstellen. Da sind viele Menschen schnell geneigt zu sagen, ja, das kann ich nicht glauben. Das ist ja nur Mythologie, da war vielleicht eine Sonnenverdunklung, aber oder vielleicht irgendwie eine glückliche Schlachtenwendung halt nicht, aber das ist nicht so passiert. Doch, das ist so passiert. So ist das gewesen. Die Sonne hat stillgestanden. So hat unser Gott gewirkt. Bei dem ist es ganz anders. Der hat die Sonne geschaffen. Und das ist dem Kleines zu schnippen, und dann bleibt die Sonne stehen. Die Bibel ist ganz anders. Und auch dieser Text, den wir heute als Predigttext haben, halt nicht, der ist uns fremd, weil er die unsichtbare Ebene anspricht, das, wo die Engel und wo die Dämonen sind. Und davon spricht die Bibel immer wieder, dass es zwei Arten des Blickes für den Menschen gibt. Einmal den weltlichen Blick und einmal den geistlichen Blick. In der 2. Korinther 4 heißt es, wir sehen, und da spricht Paulus für die, die den geistlichen Blick haben, also den Heiligen Geist, wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Lest dieses Wort nochmal. Wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und das ist wichtig, dass wir diesen anderen Blick der Bibel auch bekommen. Den schenkt uns der Heilige Geist. Wenn ich die Bibel ohne Heiligen Geist lese, dann bleibt es ein Buch, wo ich vieles nicht verstehe und wo ich vieles nicht annehmen möchte, halt, wo ich irgendwann auch sage, ja, das hat keine Bedeutung für mein Leben. Aber wenn ich die Bibel mit und im Heiligen Geist lese und das annehme, auch wenn ich nicht alles verstehe, dann kriege ich auch diesen anderen Blick. Die Bibel ist anders und schenkt denen, die in ihr zu Hause sind, auch diesen anderen Blick aufs Leben. Wenn du das nicht hast, und davon haben wir am ersten Advent gesprochen, dann bleibst du fleischlich. Dann gibt es für dein Leben deine Gesundheit, dein Geld, deine Familie und irgendwann dein Sterben, vor dem du letztlich Angst hast. Wenn du aber in der Bibel zu Hause bist und wenn der Heilige Geist dir Glauben an das schenkt, was Gott dir darin offenbart, dann wirst du anders. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, sie ist alles neu geworden. Dann hast du vor allen Dingen den anderen Blick auf die Dinge. Dann ist es anders. Die Bibel ist ganz anders in ihrem Blick. Übrigens auch im zentralen Ereignis unseres Glaubens. Nicht nur hier an so einer, ich sag mal, Geschichte, die sehr interessant ist, aber ja, ich will nicht sagen eine Nebengeschichte ist, aber die jetzt nicht so viel für unser Leben heute auszusagen hat. Auch im zentralen Ereignis unseres Glaubens ist die Bibel ganz anders als erwartet. Gibt es in keiner Religion dieser Welt, dass Gott Mensch wird, sich selber hinrichten lässt, von den buckligen, sündigen Menschen quälen, foltern lässt und umbringen lässt, damit diese sündigen Menschen Gotteskinder werden, nicht? Die Menschwerdung Gottes und die Erlösung des Menschen durch Gott gibt es nirgendwo anders. Das ist ganz anders, als die Religionen dieser Welt ticken. Deshalb ist das Christentum auch keine Religion. Religion heißt immer, der Mensch tut was. Im Christentum, richtig verstanden, im Heiligen Geist, ist das keine Religion. Hier tut Gott alles. Und das ist ganz anders. Und wenn ihr Bibel lest, dann wisst ihr das, dass die Bibel ganz anders ist. Und das ist auch für den Glauben so. Sie ist letztlich immer wieder überraschend, weil dieser Gott ganz anders ist. Den können wir nicht in die Westentasche packen. Und hüten Sie sich vor denen, die meinen, Ihnen absolut alle Erkenntnisse weitergeben zu können. Ich sage Ihnen das ganz ehrlich, zu Anfang meines Theologiestudiums habe ich das geglaubt. Wenn ich mit dem Studium fertig bin, halt nicht, so 12 Semester Theologie studiert, dann kannst du alles über diesen Gott sagen. Halt nicht. Da habe ich ein riesen Plakat gemacht, halt nicht. Da habe ich alles aufgeschrieben, was Erkenntnissen waren. Und da wollte ich so den gesamten Heilsweg zusammenbringen, halt nicht, und alles zusammenstückeln, halt, dass man alles hat. Und ich habe alles aufgeschrieben, halt nicht. Und so zum Ende des Studiums hin habe ich das Ding genommen und habe es weggeschmissen. Weil ich verstanden habe, Gott ist ganz anders. Trotz all der Erkenntnis, die man geschenkt bekommt in der Bibel. Aber er ist anders halt nicht. Den können wir nicht packen, nicht? Das ist die Andersartigkeit, nicht? Das müssen wir anerkennen. So ist das halt. Ein Gott, der Mensch wird. Ein ewiger Gott, der wirklich alles geschaffen hat, der sich in seinem Sohn selber dahin gibt. Das können wir nicht packen. Das ist anders, als wir alles vorstellen können. Die Andersartigkeit der Bibel zeigt mir dieser Text. Und ein drittes, die Zuverlässigkeit. Jetzt habe ich gesprochen von dem, was unerforschlich ist aus diesem Text heraus. Jetzt habe ich gesprochen von der Andersartigkeit, die man aus diesem Text herausliest, der uns so fremd ist. Aber ich möchte aus diesem Text auch heraussprechen, wie zuverlässig die Bibel ist. Das, was die Bibel dir sagt, ist immer zu 100% wahr. Immer. Auch wenn du es für den Moment noch nicht verstehen und anerkennen kannst und auch wenn die Theologen und selbst wenn dein Pastor dir da nicht weiterhelfen kann, die Bibel hat immer recht. Immer. Hier ist von einer Sache die Rede in diesem Text nicht, dass aufgrund dieser Vorkommnisse, und das ist das Interessante, Gott das Leben der Menschen begrenzt auf 120 Jahre. Auf 120 Jahre. Wenn ich jetzt wieder Anthropologen bemühe, die erklären uns und auch Historiker, dass die Menschen, je weiter wir in der Geschichte zurückgehen, ganz, ganz jung gestorben sind. Nicht so wie heute, dass manche von uns 80 oder 90 werden, sondern damals war eine durchschnittliche Lebenserwartung so etwa bei, also unter 20 Jahren. Die ging dann so langsam hoch. Noch vor 150 Jahren haben wir hier in Deutschland eine Lebenserwartung gehabt, die war unter 40 Jahren. Heute haben wir eine Lebenserwartung, die liegt etwa bei 80 Jahren. Und jetzt hat dieser Text, der etwa 3000 Jahre alt ist, vielleicht ist der mündlich noch viel, also der ist älter, das ist gar kein Thema, aber dieser Text davon eine Kunde, dass eben Menschen 120 werden. Unvorstellbar für die Menschen damals, die das gehört haben, denn damals ist keiner 120 geworden. Da warst du mit 60 schon im Greis, nicht? Und dann sagt die Bibel, mit 120 ist Schluss. Und das sagen uns heute auch die Mediziner. Das ist die Grenze. Da sehe ich nur wieder Zuverlässigkeit der Bibel. Wenn das Menschenwort wäre, wo wollten denn Menschen vor 3 oder 3.500 Jahren diese Erkenntnis hernehmen? Die hätten vielleicht gesagt, 60 oder 70 halt nicht. Vielleicht 80, aber bei 120, so genau wie die Wissenschaft uns das heute sagt, konnten die gar nicht denken. Und so ist es bei ganz vielen Dingen, wenn man die Bibel liest, die ist zuverlässig, auch wenn man sie nicht findet. Ich habe vor einiger Zeit habe ich eine Stelle gelesen gehabt, da habe ich Chronik gelesen halt nicht, und da war von dem Peleg die Rede, einem Nachkommen von Sem, da hieß es nicht, und er hieß Peleg, weil zu seiner Zeit, Peleg heißt Trennung, die Erde getrennt wurde. Das von der Kontinentalverschiebung im ersten Chronikbuch die Rede. Als die Erde getrennt wurde, da frage ich mich, wo haben vor 3000 Jahren die Leute her gewusst, dass die Erde getrennt wurde, wo doch Alfred Wegener das erst Anfang des letzten Jahrhunderts in Marburg entdeckt hat, halt nicht? Aber die Bibel weiß das natürlich. Es gab eine Zeit, ja, das ist richtig, da spricht die Bibel auch von, da ist das getrennt worden. Die Bibel ist zuverlässig, auch Dinge, die wir nicht verstehen oder wo wir denken, das ist falsch. Die Bibel ist zuverlässig. Mir wurde noch beigebracht an der Uni von ganz furchtbaren Menschen, Leute, die Lehrer waren an der Universität, halt, die da nicht hingehört hätten. Halt nicht. Leute, die ordiniert waren im kirchlichen Dienst und die da nicht hingehört haben, weil sie nicht christusgläubig waren, weil sie nicht der Bibel vertraut haben. Die haben erzählt, ja, wir wollen ihnen noch was beibringen, wo man auch sehen kann, dass die Bibel nicht wahr sein kann. Da haben die gesagt, ja, sie wissen ja, 3. Mose 11, nicht, Vers 6, da heißt es, der Hase ist ein Wiederkäuer. Und das ist natürlich biologisch nicht richtig, wenn Sie heute nachlesen, halt nicht, rein zoologisch, biologisch gesehen ist der Hase kein Wiederkäuer. einen Punkt halt, dann waren wahrscheinlich da, deshalb ist die Bibel nicht wahr. Und da meinten die mit ihrem Wissen, das rausgehebelt zu haben. Nun bin ich Jäger, echt? Nicht nur Pastor, auch Jäger. Ich erinnere mich ganz genau noch daran, in meiner Jägerprüfung, da war ein Professor Doktor der Betriebswirtschaft, der schien gläubig zu sein, der erklärte in der Prüfung, der fragte mich auch danach, ja, was ist denn der Hase? Ist der Hase ein Wiederkäuer? Und die Jäger sagen, ja, der Hase ist ein Wiederkäuer. Warum? Er hat zwar nicht einen Magen, Pansen, so wie die wiederkäuenden Tiere, Rehe und Kühe beispielsweise, aber der Hase hat eine Besonderheit. Wenn der Hase am Feld ist und seine Losung lässt, also wenn er ausscheidet, geht er hin und frisst seinen Kot wieder, weil da Bakterien sind, die wichtig für ihn sind. Und diese Beobachtung des Fressens halt nicht, das haben natürlich dann, das ist das, wo das Wiederkäuen ist. Die Jäger, die sich wirklich auskennen, nicht die Theologen, die haben nämlich normal keine Ahnung davon, halt von Wildbiologie, die sagen auch, das ist ein Wiederkäuer, da zählt er wirklich zu Wiederkäuern. Zwar zoologisch bestimmt, das nicht, aber von seinem Verhalten her. Und auch das wieder ein Punkt zu sagen, das meint die Bibel auch genau. Und deshalb sollte der Hase nicht gegessen werden, weil er eben unrein ist, weil er seinen eigenen Kot ist. Das meinte die Bibel an der Stelle. Aber das haben die gar nicht begriffen, weil sie nicht tiefer reingeguckt haben. Und so können sie jeden Punkt der Bibel durchgehen. Manches verstehen sie nicht und manches kann ich ihnen auch nicht erklären. Aber eins möchte ich ihnen sagen, die Bibel ist zuverlässig in allem, was sie sagt. Also dieser Punkt hier, wieder in dieser Geschichte mit den 120 Jahren, Zuverlässigkeit, genau so ist es. Vor 3000 Jahren war es nicht so, aber heute können wir das erkennen. Ist so. Und wenn wir im Advent sind, nicht? Und wenn Sie mal Bibel lesen, die ganzen Prophezeiungen, die auf Jesus gemacht worden sind, nicht? Lesen Sie einfach mal das, nicht? Ob das gewesen ist, Psalm 22, Jesaja 53 halt, nicht? Die vielen Verheißungen, die erfüllt wurden halt, nicht? Das ist handgreiflich. Ich frage mich manchmal, wie kann man nicht daran glauben, wenn man solche Prophezeiungen hat, die in Jesus wahr geworden sind? Das ist ein Wahnsinn. Der bekannte Missionar Hudson Taylor, der Begründer der China Inland Mission, der ist einmal von einem liberalen Theologiestudenten gefragt worden, wie können Sie nur an jedes Wort der Bibel glauben? Und da antwortet Hudson Taylor etwa sinngemäß diesem Studenten, er sagt, junger Mann, wenn Sie in den Zug einsteigen, in die Eisenbahn, dann richten Sie sich doch auch nach dem Kursbuch und wissen immer, was in dem Kursbuch, in dem Fahrplan steht, wo die nächste Station ist, und Sie hinterfragen das nicht. Sie stellen vermutlich keine weiteren Untersuchungen darüber an, ob man dem Kursbuch vertrauen sollte oder nicht. Und so sagt dann Hudson Taylor, genauso mache ich seit über 50 Jahren mit der Bibel. Ich hinterfrage nichts, sondern ich glaube und vertraue allen Geboten und Zusagen und Weisungen, die dort geben, in Todesgefahr wie in anderen Bereichen meines Lebens. Und das ergänzt Hudson Taylor dann auch eben noch, ich habe mich immer danach gerichtet, und bin in allen Lebenslagen nie enttäuscht worden. Und dann empfiehlt er diesem jungen Mann, handeln Sie ebenso und Sie werden dieselbe Erfahrung machen. Und genauso ist es. Ich kann Ihnen natürlich hier erzählen, und das könnte ich wirklich machen bis heute Nachmittag, von Dingen, die in der Bibel zeugen, wo man wirklich staunen kann, wie zuverlässig biblische Überlieferung ist halt, nicht? Und dann können Sie das annehmen oder können Sie es ein bisschen in Frage stellen oder auch für irgendwelche Zufälligkeiten halten, kann das trotzdem wieder hinterfragen. Sie werden die Zuverlässigkeit der Bibel nur dann wirklich feststellen können, wenn Sie sich darauf einlassen. Wenn Sie das glauben, auch was über unseren Horizont hinausgeht. Aber dazu möchte ich Sie und euch aufrufen. Glaubt der Bibel. Glaubt der Bibel, weil sie Gottes Wort ist. Nein, weil sie sogar Gott selber ist, nicht? Als unser Herr Jesus in die Welt kommt, da heißt es nicht, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott selber ist das Wort. Wenn ihr der Bibel traut, den Worten, die da drin sind, den Zusagen, den Weisungen, den Tröstungen, dann traut ihr letztlich Jesus. Und dazu möchte ich euch aufrufen, denn die Bibel ist zuverlässig und sie sagt das immer wieder auch halt nicht. Wer der Bibel traut, so sagt Jesus nicht, der ist wie ein Mann, der sein Haus baut auf festen Fels. Wenn da die Stürme kommen, da fällt nichts ein. Wer das aber nicht meint, wer das in Frage stellt, meint, ich kann auf mein eigenes Fundament bauen, der hat auf Sand gebaut, da fällt das Haus früher oder später ein. Vertraut dem Wort Gottes, vertraut der Zuverlässigkeit des Wortes Gottes halt nicht. Himmel und Erde, all das Sichtbare, was wir anpacken können hier, nicht? Was wir bezahlen können, was wir vermessen können halt nicht, das vergeht. Himmel und Erde vergehen. Aber meine Worte, sagt der Herr Jesus, vergehen nicht. Die sind zuverlässig, darauf könnt ihr bauen. Und dazu möchte ich aufrufen halt, vertraut dem. Auch angesichts solcher Texte, die uns vielleicht etwas fremd sind. Auch wenn wir etwas nicht verstehen. Nehmt es an, glaubt es wie die kleinen Kinder, so werdet ihr selig werden. Eine seltsame Geschichte erklärt die Bibel. Erstens die Unerforschlichkeit der Bibel, zweitens die Andersartigkeit der Bibel und drittens die Zuverlässigkeit der Bibel. Möge unser Herr und Gott diese Predigt an deinem Leben und deinem Verhältnis zum Wort Gottes segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen. Wir hören ein Instrumentalstück der Orgel und wollen noch einmal über das Gehörte nachdenken.